Stängelfax,
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 Stängelfax, Stängelfax.
Freunde, wenn ich denn schon Freunde sagen darf. Willkommen zu einer neuen Episode des Hörerfax. Diesmal eine Special Edition und zwar das Stängelfax.
Mhm.
Marek, Chrissy, seid ihr schon gespannt auf die Fragen?
Ja, ich habe sau Angst, dass du uns richtig platt machen willst.
Nee, nee, nee. Also das ist ja so heraus entstanden, dass ich mir ja immer diese Fragen angehört habe und rausgepickt habe und mir gedacht, ich glaube, ich habe bessere Fragen. Ich bin eigentlich ängstlicher als ihr, ne? Weil ich habe ein bisschen beim letzten Hörerfax so ein bisschen große Töne gespuckt und ich hoffe, dass ich da jetzt nicht untergehe. Und ich bin mal gespannt.
Wollt ihr lieber einen Hund essen oder eure Mutter ficken? Es kommt nur so.
Genau. Aber bevor es losgeht, erstmal Hallo an alle. Chrissy, Marek, geht's euch gut?
Ja, ja, also mir geht's wahnsinnig gut. Wir haben ja echt so geiles Feedback bekommen auf die letzte Folge. Das wollte ich nochmal Dankeschön sagen. Ja, und ein Arschloch hat sich getraut, einen Daumen runter zu geben, habe ich gesehen.
Echt? Nein, er war dabei.
Nein, er war dabei. Doch, ein Arschloch war's. Und ja, aber trotzdem vielen, vielen Dank, ey. Die Folge, das hat so viel Spaß gemacht und das dann zu posten und so. Wir waren alle mega stolz. Das war was ganz Besonderes und ich bin froh, dass wir das gemacht haben.
Und auch nochmal Shoutout an Felix, ne? Also
von den Opromais, ja. Und ganz wichtig, ihr lieben Prosecco-Laune-Hörer, diese Podcast-Folgen hier, die gibt's ja alle für umsonst. Das ist ja ein Haufen Arbeit. Tut uns mal einen Gefallen und klickt jetzt mal bei eurem Spotify-Profil oder wo ihr unseren Podcast hört, auf Folgen. Das ist wahnsinnig wichtig. Das wird einem immer wieder gesagt, die Leute müssen folgen, folgen, folgen. Macht das mal bitte, das würde uns sehr, sehr freuen. So, das wollte ich nur ganz kurz loswerden an Dingen, die man loswerden muss. Ja.
Jo, ansonsten, ja, mir geht's auch gut. Wir nehmen jetzt am Sonntag auf, ich hatte einen schönen Tag, irgendwie das Wetter stimmt, ich habe ein bisschen gemalt, ich habe ein richtig hässliches Bild gemalt, das gefällt mir gar nicht, aber ich habe trotzdem gemalt, das hat mir gut getan. Cool. Und jo, jetzt bin ich mal gespannt auf die Stängelfragen.
Ich komme gerade von meiner Oma und meine Oma hat wirklich, die Oma hört ja hier zu, das kann man ja auch mal sagen, und ich muss... Meine Oma, ich weiß nicht, wie es so bei euch ist in der Familie, aber meine Oma kann halt überhaupt nicht backen, ne? Und jedes Mal kommt sie dann und sagt so, ich habe einen Kuchen gebacken und dann fahre ich dahin gerade eben. Das war halt wirklich so ein trockener Kuchen. Und dann meint sie noch so, ey, schmeckst du es raus? Und als wäre da so eine besondere Zutat drin, ne? Und ich esse diesen trockenen Kuchen, also wirklich staubtrocken. Währenddessen habe ich, glaube ich, einen halben Liter Wasser getrunken, während ich das eine Stück Kuchen gegessen habe. Und dann meine ich so, nee, ich schmeck's nicht raus. Dann sage ich so, ist es ein bisschen Pfeffer? Ist es meine Mutter so Piment? Naja, wir haben dann irgendwie so Fragen gestellt irgendwie. Und meine Oma meint dann so, nee, kennst du diese Paradiescreme, was man so anrühren kann? Und ich so, ja. Und sie dann so, das ist da drin. Und ich bin so, ah ja, cool. Das ist doch jetzt keine clevere Zutat. Das ist doch einfach nur, das zeigt doch nur, dass du richtig faul warst. So, ja, hab einfach aus der Paradiescreme Kuchen gemacht und genauso hat er halt auch geschmeckt. Naja, gut. Aber jetzt, okay. Ja, meine Oma, das wird sie nie lernen mit dem Backen. Ja. Manchmal macht sie einen ganz guten. An meinem Geburtstag hat sie zum Beispiel diese Erdbeertorte gemacht, habt ihr ja auch ein Stück probiert.
Die war fein.
Und die war ganz gut, ja, fand ich auch. Aber also mit diesem trockenen Kuchen, das war wirklich, da hat sie nicht untertrieben, als sie gesagt hat, es gibt einen trockenen Kuchen. Naja, sorry, jetzt zu den Stängerfragen. Ich bin auch saugespannt. Wird's eher witzig oder wird's eher so deep?
Das weiß ich selber noch nicht. Ich habe auch ein paar deepes Sachen, glaube ich. Aber wir probieren es einfach mal mit der ersten Frage aus. Möchtest du deinem Idol oder Personen, die dich beeinflusst haben, begegnen?
Nee. Ich finde, also in unserer Podcast-Karriere haben wir jetzt ja schon ein paar Leute getroffen, die man sonst eher nur so aus Film und Fern und Musik und sowas kennt. Und das sind alles tolle, coole Menschen. Ich finde aber trotzdem entzaubert das die Sache ein bisschen.
Ja, okay. Bei mir ist halt so, dass ich immer, also ich habe noch eine höhere Angst davor, dass ich jemanden nicht kennenlerne oder so. Also was ich fände es schon schön, jemanden kennenzulernen, ne? Also wie zum Beispiel jetzt der Casper, wo ich auch wirklich sagen muss, als ich damals angefangen habe zu Musik zu machen, wissen ja die wenigsten, ich habe ja mal Musik gemacht, und da war der natürlich gerade voll in der Blüte seiner Karriere, würde ich mal behaupten, richtig der war der Uprising Star und den habe ich schon richtig gefeiert. Also das war für mich schon sowas wie ein was hast du gesagt, Idol?
Ja, Idol oder jemand, der dich beeinflusst hat.
Also so. das XOXO-Album war schon auf jeden Fall krass beeinflussend. So, das war damals für die ganze Szene mega beeinflussend. Und und den dann kennenzulernen, also für mich hat das nicht entzaubert, das kann ich überhaupt nicht sagen so, sondern ich dachte mir halt einfach, yo, der ist halt ein richtig cooler Typ und ich habe mich gefreut, den kennenzulernen. Natürlich ist man da am Anfang sau nervös und so und hat irgendwie Angst, dass er einen dann doch wieder blöd findet. Und ich glaube, das ist eigentlich die größere Angst, ist, dass dann einer zum Freund wird und oder so halb zum Freund wird und dann irgendwann keinen Bock mehr auf dich hat. Dann denkt man sich so, oh, dann wäre es cooler gewesen, wir hätten uns nie kennengelernt, als man lernt jemanden kennen, von dem man denkt, der ist cool, dann merkt man, ja, der ist wirklich cool und dann merkt er so, ja, dich finde ich aber gar nicht so cool und ist dann irgendwann wieder weg. Ich glaube, das ist eher so ein bisschen die Angst.
Ja, dann möchte ich noch einen Einschub von mir, also ich möchte wie auch nichts rückgängig machen von den Leuten, die wir kennengelernt haben. Das finde ich ja, alles Bereicherung fürs Leben. Das macht mir auch einen Riesenspaß. Aber ich habe das an dem Beispiel gemerkt, ich habe die Woche, war ich in einem Zoom-Call, und da war ein Schuhdesigner drin, der so richtig einflussreich ist, ne?
Ja.
Und mit dem habe ich nicht geklickt. Und ich merke, dass ich mit
Ralf den meisten... Birkenstock.
Ja, ich habe gemerkt, so, ich klicke mit den meisten Schuhdesignern nicht. Das sind alles so Amis und Engländer und irgendwie, die sind schon so wie, die wollen nur cool sein. Ich krieg so, die haben irgendwie keine Ebene, die ich noch lesen kann. Ja. Und da bin ich eher so, da will ich irgendwie nicht Teil von sein. Das ist vielleicht nochmal wie, vielleicht ist es eine andere Antwort auf eine andere Frage.
Nö, aber ist doch okay. Kannst ja ausschweifend hier antworten. Wir haben ja alle Zeit der Welt. Ist heute ja Sonntag, ne? Ist heute so eine Sonntagsstimmung. Jo. Und ich habe auch schon so das Gefühl, draußen, jetzt war die ganze Zeit so schönes Wetter die letzte Woche und jetzt ist es eine Woche lang am Regnen und ich finde, das ist so ein Downer, ey. Das muss ich wirklich einfach sagen. Wahrscheinlich hast du auch deswegen heute kein geiles Bild gemalt und meine Oma einen beschissenen Kuchen gebacken, weil heute irgendwie, ich finde dieses Wetter und wenn man dann so auf diese Wetter-App guckt und dann sieht man so die nächste Woche auch noch voller Regen, also wie kann einen sowas nicht runterziehen, ey. Das ist echt brutal. Naja.
Also mit diesem Idol oder Leute, die einen beeinflusst kennenlernen, da kann ich von meiner Warte aus sagen oder wie ich das irgendwie so sehe, es gibt ja bestimmt Menschen, die einen dazu gebracht haben, ey, ich mache jetzt auch Musik oder ey, das inspiriert mich so, ich fange jetzt auch das Malen an oder ich fange das Schreiben an oder whatever, ne? Mhm. Und nur so als Beispiel, ich bin zum Beispiel ein riesen Heinz-Strunk-Fan zum Beispiel, ne? Das Problem, was ich allerdings habe, um jetzt, also zum einen hat man das Problem, jetzt unabhängig von Heinz-Strunk zum Beispiel, ob der Typ oder die Frau oder egal wer einen geprägt hat, ob der auch nett ist einfach oder ob das, was du angefangen hast, aufgrund von dem Werk einer Frau, Mann, Band oder was auch immer, auf Arschlöchern beruht. Also weißt du wie? So denkst du, oh, wegen so einem Wichser oder so einer blöden Kuh oder was auch immer, habe ich angefangen, Mucke zu machen, zu malen oder sowas in der Art. Also ich glaube, eine gewisse Form der Enttäuschung würde da im Raum stehen. Nichtsdestotrotz hast du damit angefangen, das ist ja okay. Ne? Mm-hmm. Und dann auch noch dieses Nicht-Bestehen. Also bei jemandem, wo ich sau viel weiß, ob das eine Band ist oder jemand, der schreibt, jemand, der Filme macht oder sonst was, ne? Da würde ich mit so viel Vorwissen irgendwie in diese Begegnung gehen. Also ich kann dir mal ein Beispiel sagen. Unser geliebter Max Nachtsheim ist ja jetzt kein Idol von mir so, ne? Also wo ich jetzt sage, ey, ich wollte schon immer werden wie der Max. Ich fand den Humor von seinem Vater... Ja klar, jeder Mensch mit Max als Vorname ist natürlich mein Favorite.
Und jedenfalls, so lange Geschichte, Leute, das ist ein sehr, sehr tiefes Thema, muss man dazu sagen.
Genau, also um es kurz zu machen, als ich Max kennengelernt habe, hatte ich gedacht, oh scheiße, ich bin so hart von Badesalz geprägt. Ne? Das fand ich auch. Das bei mir das in meinen natürlichen Wortschatz gegangen ist, ohne dass ich es bewusst meine. So, ne? Also ohne, dass ich jetzt irgendwie dem Max beweisen will, guck mal, ich kann total viele Zitate von deinem Papa, so, weißt du? Sondern es ging eher so, in meinem ganzen Freundeskreis benutzen wir einfach so viele Floskeln von Badesalz. Und da hatte ich Angst, dass der Max denkt, ich würde mich versuchen, bei ihm anzubieten, weil ich einfach so viel Vokabular von seinem Papa kenne. Ne? Und ich glaube, so wäre das ähnlich, wenn ich jetzt mich einem Rocco Schamoni, einem Heinz Strunk oder einem Mucker irgendwie mit dem Wissen, was über den Mucker nähern würde, dass er denkt, oh, was ein Schleimscheißer so. Weißt du, wie ich meine? Ja. Und ich könnte mich überhaupt gar nicht dieser richtigen, deepen Person nähern. Zum Beispiel in Casper habe ich jetzt zum Beispiel nur von der persönlichen Seite kennengelernt. Also für mich ist der Casper ein Dude, mit dem man geil über Mucke quatschen kann. Also man spricht mit dem Casper über alles, außer eigentlich über seinen Beruf. Also so geht's mir.
Ja gut, erzähl mal, wie rappst du da nochmal die Line? Wie hast du das nochmal genau gerappt?
Was ist Flow für dich?
Das ist dann dieser Punkt, wo du etwas vermasselst vielleicht auch, weil du einfach wie so ein, entweder ein Fanboy oder ein Musikjournalist oder sonst was rüberkommt, ne? Aber jetzt im Beispiel vom Casper haben wir eigentlich, reden wir eigentlich über alles außer über seine Mucke, oder? Also habe ich so das Gefühl so. So ist man eigentlich mit dieser Person viel näher, weil man diesen ganzen, dieses ganzen, wie in Casper in einer Zeitung oder in einem Musikvideo oder in seine Musik rüberkommt, so überspringt und ist an der Person. Und das ist etwas, wo man's, wo sich das aber auch aus einer ehrlichen Sache entwickelt hat. Versteht ihr, wie ich meine?
Jo, komplett.
Ich denke, du hast richtig eine Vehemenz, wenn du so sprichst gerade. Du hast du hast so, ey, wirklich, hast du mal überlegt, vielleicht zu kandidieren? Hast du so am
Weihnachtsmarkt einen flüssigen Zucker irgendwie mit einstecken?
Aber also beim Casper zum Beispiel mache ich das so, dass ich so tue, als würden wir so ein normales Gespräch führen, weil ich will ja auch irgendwie vielleicht doch nochmal eine Musikkarriere starten. Und dann sage ich so zum Beispiel so ein Wort wie zum Beispiel Blumenstock. Und dann sage ich so, ja, Blumenstock, wie so ein Blumenstock. Und dann sage ich sowas wie, yo, ey, hast du eine coole Idee, was ich auf Blumenstock reimen könnte? Und tu so, als wäre es ein normales Gespräch. Und dann sagt er mir einen Reim und dann schreibe ich mir den auf. Und in 5 Jahren oder so habe ich einen geilen Song fertig. Das
ist alles Blumenstock.
Warte mal.
Du riechst an meinem Blumenstock und ich schau dir unter den Rock.
Na, das ist zu rough. Ach du Scheiße, das ist echt schwierig gerade. Warte mal.
Aber so kannst du wirklich so wie am Block. So, das machen wir so ein.
Ja, aber wenn ich am Block sag, dann dann reimt sich ja, man sucht ja einen Doppelreim, weißt du? Ich meine, sag mir mal ein anderes Wort.
Nee, wir bleiben bei Blumenstock. Casper könnte das.
Kannst du ihn mal fragen, ob er einen guten Reim hat? Kurz mal. Warte, ich frage ihn gleich, ob er einen guten Reim hat.
Um das vielleicht abzuschließen, da gibt es halt einen Unterschied. Also was ich cool fände, ist, wenn jemand mich, also der mich beeinflusst hat und ich habe meine eigene Kunst irgendwie anstatt gebracht, wenn der mir einfach schreiben würde, ey, das finde ich cool, was du machst. So, das Idol, was man so hat, ne? Würde ich sagen, geil. Das freut mich.
Ja, Mann. Hans Schunk hat zum Beispiel neulich der folgt mir jetzt auf Instagram ganz neu. Ich weiß zwar nicht warum, aber ich freue mich darüber sehr. Und dann hat er mir, hat neulich diesen Beitrag mit den Puppen geliked. Also findet er cool, was du machst, Schenger.
Das freut mich schon mal. Das finde ich sehr gut. Ich habe auch schon eine Frage von ihm. nächste Frage. Knifflige Frage für den Marek vielleicht, weil ich weiß, das Thema mag er nicht so, aber das liegt mir wirklich brennend auf der Zunge. Glaubt ihr, ein Zahnarzt freut sich über gesunde Zähne beim Patienten?
Ah, gute Frage. Weil dann hat er keine Arbeit und dann verdient er keine Kohle.
Zum einen, Chris, hast du schon irgendwie einen Input?
Also ich glaube, für den Zahnarzt ist alles Arbeit und Standard, außer die ganz schlimmen Fälle und die ganz guten Fälle. Ich glaube ja, wenn man so ein Maul aufmacht und dann guckt man da rein und denkt sich, oh mein Gott, sieht das herrlich aus. Ich habe neulich auch in so ein herrliches Maul geschaut zum Beispiel. Da habe ich auch direkt gesagt, was sind das eigentlich für schöne Zähne? Es gibt Leute, die haben einfach perfekte Zähne. Und ich frage mich, also ist ja auch egal. Ich will
unseren Felix zum Beispiel, unseren Vorbeck. Ja, zum Beispiel. Der
hat perfekte Zähne.
Ich finde, der hat ein 1A-Zuchtgebiss.
Der hat ein 1A-Zuchtgebiss?
Ja.
Den haben wir vom Züchter. Auf jeden Fall, es gibt Leute, die haben 1A-Gebiss. Und beim Felix ist mir jetzt gar nicht aufgefallen. Ich finde, der Felix ist ein schöner Mann, aber das ist mir noch nie aufgefallen. Fakt ist aber, dass ich glaube, dass ganz schöne Zähne, dann freut sich der Zahnarzt und denkt sich, ach guck, wie toll. Und bei ganz, ganz schlimmen Fällen, also so wirklich so, wo er sich so denkt, oh, da kann ich richtig Arbeit reinstecken. Also ich stelle mir das schon so vor, dass wenn so jemand so richtig viel so Belag noch auf den Zähnen hat, so schon so verkrusteter Belag und so, ist jetzt ein bisschen eklig, Leute, wenn ihr jetzt gerade was esst, sorry. Aber das dann alles so abzumeißeln, stelle ich mir schon geil vor.
Also in der Idealform, ne, will der Arzt ja den Leuten helfen. Ne, und das, was besser wird.
Aha.
Deswegen, ich weiß gar nicht, ob der so eine Stimmung hat zu, Scheiße, jetzt geht mir hier was durch die Lappen, guck dir die Zähne an, die sind ja optimal.
Ja.
Weiß nicht.
Das weiß ich auch nicht, das ist eine gute Frage.
Und ob der auch so urteilt. Also meine Frage als jetzt aus reiner Patientensicht ist, ne, wenn du zu einem normalen, also wenn du einfach zu einem Arzt gehst, zu deinem Hausarzt, da gehst du hin und sagst, ey, mir zwickt eine Seite, guck mal, was ist denn da los? Ne? So, du musst mir jetzt helfen. Aber für deine Zähne bist du ja irgendwie selbstverantwortlich. Ne?
Ja.
Und ich glaube, wenn du so einen Zahnarzttermin hast, dann putzt du morgens nochmal so doppelt deine Zähne in der Hoffnung, du könntest noch irgendwas irgendwie beschönigen. Aber dann ballert das Licht auf dein Geraffel und es ist einfach alles nackig da. Also der sieht einfach alles so, ne? Und also für mich, ich habe immer so, also ich gehe eher mit Schuldgefühlen zum Zahnarzt, weil man ist so selbst in der Bringschuld, so, weißt du? Und man wird so kontrolliert, was jetzt bei einem normalen Hausarzt ist, da ist mein Arzt in der Bringschuld, sag ich, ey, mein Fuß tut mir weh, was ist da los, mach was dagegen. Aber bei den Zähnen ist es dann, habe ich immer so das Gefühl, oh, ich habe meine Hausaufgaben nicht gemacht. Und das ist etwas, was bei einem Zahnarzt ein ganz anderes Gefühl, wo ich ein ganz anderes Gefühl mitbringe, als bei einem normalen Hausarzt. Vielleicht haben wir den einen oder anderen Zahnarzt, Zahnärztin, Zahnarzthelferin als Hörerin. Und dann könnte man doch mal sagen, ey, wie die das sehen. Wahrscheinlich ist es ihnen einfach nur scheißegal.
Ey, man muss aber auch sagen, ich glaube, gerade die Fachärzte, die wählen meistens das relativ pragmatisch aus. Die gucken sich, glaube ich, du kannst nämlich zum Beispiel als Gynäkologe und als Zahnarzt so sehr viel Geld verdienen, glaube ich. Das habe ich schon ein paar Mal gehört. Denn grundsätzlich, oder auch so, also jetzt mal no off, ne? Aber wenn ein Mensch sagt, ich werde Proktologe, ne? Also sich dafür entscheidet, sein Leben lang nur noch Arschlöcher sich anzugucken, ne? Dann, ich finde, das ist erstmal eine bemerkenswerte Lebensentscheidung. Also das ist überhaupt nicht, weißt du, nicht, dass ich mir jetzt denke, so, das geht ja gar nicht und so. Ist auch kein Arschloch-Shaming, Leute, ja? Aber wenn man sich ein Auto liest, dann denkt man sich, okay, krass, 3 Jahre bin ich jetzt hier, so muss ich das immer machen, ne, mit dem Auto, so muss das Geld bezahlen und so. Aber der hat sich irgendwann dazu entschlossen zu sagen, ich gucke mir jetzt mein Leben lang die Arschlöcher von anderen Menschen an. Und das finde ich schon mal eine besondere Entscheidung. Also wo man so sagt, so, ah, spannend. So, also ich meine, es gibt ja natürlich noch den Urologen, ne? Ich glaube, der guckt sich vor allem männliche Geschlechtsteile an und den Gynäkologen, der guckt sich vor allem weibliche Geschlechtsteile an. Das finde ich auch bemerkenswerte Entscheidung, weil ich so finde, das ist schon sowas sehr Intimes, ne? Und auch so schon doll irgendwie, sich das alles anzugucken. Und ehrlich gesagt, habe ich mir schon mal gedacht, weil so, aber so Proktologen, ne? Da denke ich mir wirklich so, ey, das ist ja wirklich, also ich meine, das ist ein spannendes Gebiet. Jetzt kommen wieder Leute und sagen, ey, das ist ein spannendes Thema und so. Ja. Ein ganz spezieller Fall, in so, also Mediziner und so, das ist ganz spannend mit dem Arsch und so. Aber ich denke mir so, ja, das kann alles sein. So, das glaube ich auch gerade. Aber
sind das dann die größten Menschenfreunde oder die größten Perversen?
Ja, das ist meine Frage. Jedes Mal, wenn zum Beispiel, wenn mir eine Frau erzählt hat, ja, mein, ich habe halt einen männlichen Gynäkologen, ne? Also ich ist jetzt nicht falsch verstehen, ne? Ich höre mir das alles an und bin so, ja, cool, okay. Und dann denke ich mir jedes Mal, na, aber irgendwie weird, oder? Also ich meine, der hat sich irgendwann gedacht so, nee, ich will mir einfach nur noch Scheiden angucken, ne? Und ey, nicht, dass ich es nicht verstehen kann. Aber ich denke mir halt so, ich finde, es ist so eine Lebensentscheidung, wo man halt so sagt, ja, das ist jetzt mein Job. Und dann gibt's halt noch die Proktologen und ich finde, das ist das Allerheftigste. Die, also, oder auch so Typen, die nur Füße sich angucken. So, das, ich meine, du bist doch, also, verstehe mich nicht falsch, ein Fuß, ne? Das ist schon auch intim, ne? Also, das finde ich schon auch krass. Und es gibt Leute, denen ihr Job ist es nur so mit Füßen. Und dann gibt's halt Leute, denen ihr Job ist es nur so mit den Arschlöchern von Menschen rumzumachen. Und das finde ich einfach überhaupt nicht. Ich will nur sagen, es ist eine bemerkenswerte Entscheidung, ja? Also, das ist ja irgendwie, jeder kann ja machen, was er will und so. Ist ja alles top, Leute, weiter so. Und ich glaube auch, dass es wahrscheinlich wichtig, also, es ist ja wichtig, dass es sowas gibt, ne? Aber ich meine, also, ich sag ganz ehrlich, also glaubst du nicht, dass man so nach dem zweiten Arschloch sich dann so als Proktologe denkt? Ich meine, in der Uni wird man da ja nicht so richtig drauf vorbereitet, auf das, was dann wirklich passiert. Und dann kommt so das dritte Arschloch dir entgegengeweht an so einem, weißt du, an so einem Montagmorgen 9 Uhr. Ja. Und ich glaube, dann ist so, vielleicht setzt dann schon auch der Punkt aber jemand, wo man sich so denkt, so, ey, vielleicht dann doch einfach lieber Zahnarzt werden. So, das ist, also ich meine, das ist, da hätte ich auch viel Geld verdienen können. Ich glaube irgendwie, ich habe mir da echt was Dummes überlegt. So, ne? Und ich meine, die Leute kommen da nicht hin, wenn die Arschlöcher mega geil aussehen. Das muss man auch mal dazu sagen. Ja. Ne? Also,
ja. Ich will ja mal mein top gepflegtes Loch zeigen. So, weißt du?
Ich habe mein Paradeloch.
Ja, genau. Sondern, ich habe erst letzte Woche in Amsterdam einen Anus gebleached.
Weißt ja, du, genau. So. Guck mal, ich wollte dir einfach mal zeigen, wie geil es gerade bei mir am Arsch aussieht. Nee, es ist meistens so, dass es irgendwie langsam anfängt zu jucken und oder sonst irgendwas und dann geht man dahin. Also das kostet ja einen normalen Menschen auch schon Überwindung, da hinzugehen, da muss es ja wirklich pressieren. Und dann sage ich nochmal so, einfach bemerkenswerte Entscheidung. Leute, danke, dass ihr für uns da seid.
Aber für dich oder für uns ist es natürlich ungewöhnlich so, keine Ahnung, wie oft man sowas mal macht, vielleicht einmal im Leben, vielleicht 5-mal im Leben, jetzt so alle paar Jahre mal einem fremden Mann, einer fremden Dame mal das Arschloch zu zeigen. Ne? Aber ich... Ja. Aber für den ist es halt so, als würdest du einen Handwerker rufen, der nach deiner leckenden Heizung irgendwie guckt halt so, ne? Also der, ja. Der guckt mit einem ganz anderen Auge da drauf, weder urteilend noch irgendwas. Vielleicht hinkt der Vergleich, aber das ist ungefähr so, wie einer sagt, oh geil, ich bin Testspieler für eine Gamefirma oder ich bin Test-Lego-Bauer oder sowas. Klar, du darfst mit Lego spielen und darfst halt irgendwie Spiele ausprobieren, aber du guckst da ganz anders drauf. Du hast einen Notizzettel und sagst, hier ist ein Bug, da ist ein Fehler, hier lädt das Spiel nicht, der Stein passt nicht drauf.
Klappt dir in der Uni, also bei einem Friseur ist es ja oft so, dass dann so der Friseur geht ja dann oft, oder die Friseurin geht ja oft dann nach Hause und sagt so, ey Mama, kann ich dir mal die Haare schneiden, ist wichtig für die Prüfung. Und klappt dir dann so ein Proktologe kurz vor der Ausbildung.
Ja. Ey, könnt ihr mal bitte, ich weiß, es ist eine komische Frage, ja. Wir haben jetzt auch schon echt viel drüber gelacht, aber
Vater zeigt das Arschloch, ja.
Zeig dein Loch, Vater.
Jesus Christus. Okay.
Oh mein Gott. Tut mir leid. Ja.
Also, dann ich würde sagen, das haben wir gut bearbeitet. Nächste Frage. In welcher Reihenfolge ziehst du dich nach dem Duschen an? Mal was Leichtes.
Unterhose, Socken, Shirt, Hose. Pulli gegebenenfalls.
Unterhose.
Okay.
Ah, okay. Bei mir ist es so, dass ich, wenn ich geduscht habe, fange ich an, erstmal mich abzutrocknen. Meistens so ein bisschen unten an den Beinen, aber nur vorne. Dann oben am Kopf, dann so ein bisschen Rücken und Bauch. Und vergesse ich oft meistens, weil ich da nicht so gut hinkomme mehr. Ich bin da noch nie gut hingekommen. Und dann mache ich meine Tür auf vom Badezimmer, dass so langsam der Wind mich beweht, sodass ich so ein bisschen dadurch trockne. Dann putze ich meistens erstmal die Zähne und dann geht's rein in die Unterhose und dann ins T-Shirt und dann laufe ich so erstmal mindestens eine halbe Stunde rum, bis ich vollständig getrocknet bin. Und dann fange ich an, meine Socken und die Hose anzuziehen.
Ja, so mache ich es eigentlich auch.
Ja.
Ich fange auch mit der Unterhose an. Ich habe da immer so das Gefühl, es gibt sonst ein Ungleichgewicht. Also erstmal muss die Mitte irgendwie abgedeckt sein.
Mhm. Ja.
Dann kommen bei mir die Socken, aber ich muss dann sofort danach ein T-Shirt anziehen, weil guck, ich bin dann nur so ab der unteren Hälfte, also ab der Hüfte nach unten bekleidet, aber dann entsteht da für mich so eine Unwucht nach oben. Und deswegen muss ich diese Unwucht ausgleichen wieder mit dem T-Shirt. Dann habe ich wieder habe ich so ein an jedem Körperteil quasi und an jedem Drittel von meinem Körper so ein Kleidungsstück und dann kommt Hose und dann Pulli. Also ich, was ich nicht verstehe, es gibt Leute, die so irgendwie eher so einen Pulli anziehen oder also das Hauptoberteil haben, aber noch keine Socken an oder so. Das finde ich irgendwie schräg.
Aber ja, das verstehe ich total. Und was ich auch richtig weird fände, stell dir mal vor, du ziehst dir ein T-Shirt an und dann dein Pulli drüber, aber hast noch keine Unterhose an. Und man muss auch mal sagen, also es gibt, glaube ich, kein merkwürdigeres Bild als ein Mann, der so ein Shirt anhat und dann baumelt da so der Penis raus. Man hat noch keine Unterhose an. Das sieht so affig aus irgendwie, ne? Das ist so, bei Frauen sieht das total schön aus und bei Männern sieht das wirklich, es sieht komisch aus, ne? Es sieht wirklich richtig komisch aus. Naja, also deswegen, Männer auf gar keinen Fall nur Shirt-only rumlaufen. Das ist einfach weird. Also kann sein, dass es Männer gibt, die anders aussehen als wir, aber glaube ich ehrlich gesagt nicht.
Next question. Hast du schon mal was an, zum Beispiel Wikipedia gespendet oder für Sachen, die eigentlich umsonst sind, zum Beispiel Zeitungen wie die Taz, Software, Angebote für free, aber man darf was spenden? Hast du das schon mal gemacht?
Ich mache das relativ häufig, wenn ich bei Bandcamp mir Mucke kaufe. Also ganz oft gibt es da for free oder gib was du willst.
Ja.
Und dann lang ich immer gut in die Taschen, weil ich das dann richtig finden, den Moment. Wikipedia nicht, weil die Seite mich wahnsinnig macht mit all ihren Pop-Ups und Spenden und Spend hier, Spend da, Spend da. Ich finde, Wikipedia ist so ein bisschen, hat so diesen Zahnarzt-Charakter. Ich habe schon ein schlechtes Gewissen, wenn ich auf die Webseite gehe und die dumme Spendenbox wieder aufgebe. Ich dachte so, nee, Mann.
Für was braucht eigentlich Wikipedia die ganze Kohle, Alter? Das sind doch alles freiwillige
Autoren.
Die Website sieht
seit Jahren gleich aus.
Was passiert da mal? Kommt da mal ein Social-Media-Auftritt oder so ein Scheiß? Also ich verstehe es überhaupt nicht. Das sind alles Serverkosten. Die 300 Millionen da jedes Jahr. Das sind die Serverkosten, jetzt mal ohne Scheiß.
Nee, da wird noch was anderes dazukommen, aber ich wüsste jetzt, also richtig, wo die Kohle bei denen hingeht, weiß ich auch nicht.
Das frage ich mich nämlich schon immer. Ja, ich habe auch schon ein paar Mal hier und da auf jeden Fall gespendet und natürlich bin ich auch sehr, sehr großzügig, was Trinkgeld angeht zum Beispiel. Oder wenn ich irgendwo eingeladen werde zum Essen in einem Restaurant und der sagt, ey komm, geht aufs Haus, dann gebe ich immer sehr, sehr viel Trinkgeld. Also sowas mache ich schon. Und das ist auch, denke ich, wichtig. Ich finde es auch absurd, wie das Trinkgeld so verteilt wird in Deutschland. Also ich finde halt so, es ist völlig normal, dass man im Restaurant Trinkgeld gibt. Und es ist auch so okay, dass man so einem Handwerker zu Hause irgendwie Trinkgeld gibt oder so. Und was ich aber so an der Kasse, an der Supermarktkasse, wenn es dann heißt so, ja, 12,88 Euro, ne? Also die 12 Cent, die mir dann rausgeben würde, ne? Die, also, wisst ihr, was ich meine? Das sind ja, also, da kann man ja einfach sagen,
genau, der Handgriff dauert länger als jetzt, ja, also genau, als jetzt so irgendwie drauf zu bestehen, so.
Genau, oder beim Bäcker auch so. Und ey, da bin ich auch mittlerweile, also wenn es da so um wirklich so Centbeträge geht, da, also da könnte ich mir am Gewissen nicht mehr vereinbaren, wenn ich da sagen würde, na, die 4 Cent hätte ich jetzt aber ganz gern. Und dann kann man jetzt sagen, na, wer den Cent nicht ehrt, ne? Aber ich denke mir so, naja, Leute, aber ey, guck mal, jetzt, wenn ich das mal hochrechne, wenn ich jeden Tag jemandem 10 Cent Trinkgeld gebe, dann sind das immer noch sau wenige Cent an Trinkgeld im Monat. So, das ist ja wirklich echt okay. Und ich finde das echt krass, dass man bei solchen Leuten überhaupt kein Trinkgeld gibt. Und die haben ja, also im Rewe arbeiten oder so, das ist bestimmt auch kein einfacherer Job, als in einem Restaurant zu arbeiten. Das verstehe ich irgendwie nicht so ganz. Aber naja.
Ich frage mich da halt, ob es dafür ein Bewusstsein gibt innerhalb des Supermarktes. Also wie viele Menschen lassen wirklich aufrunden ob das dann auch in eine gemeinsame Kasse wandert. Also weißt du, wie da, ich möchte bei sowas auch immer gerne aufrunden.
Ich glaube, beim Supermarkt geht's einfach an den Chef.
Ja, irgendwie schon, ne? Genau, weil wahrscheinlich am Ende vom Tag dann wirklich nur diese 12 Cent, die man dann aufrundet, auch überbleiben sogar. Ich weiß nicht, ob es dafür so ein Bewusstsein gibt. Und das ist etwas, was mich auch so davon abschreckt, obwohl die 12 Cent auch, also so ein Aufrundbetrag auch völlig okay ist, ne?
Ey, ganz ehrlich, ich habe schon so Straßenmusiker, ich habe neulich mal irgendwie gelesen, dass Anne Maikantereit erzählt haben, dass die da manchmal in der Stunde so 800 Euro gemacht haben oder so, ne? Da denke ich mir so, guck mal, da ist anscheinend die Bereitschaft dann doch sehr, sehr groß, dann da irgendwie so Kohle hinzuwerfen. Und ich finde es immer interessant, weil das sind halt so junge Studentenkids, die machen dann irgendwie Mucke und dann wirft man da so Geld hin. Und das, Entschuldigung, dass ich das sage, und vielleicht ist es auch falsch, aber was ich immer so ein bisschen heftig finde, ist, dass wenn jemand so obdachlos ist oder bettelt, sagen immer ganz viele, nee, dem darfst du nichts geben. Und ich denke mir immer so, hä? Warum darf man dem nichts geben? Na, der kauft sich davon Alkohol. Ne? Ich bin so, na, dann soll er doch. Ja. Also wenn jemand so fertig ist, dass er betteln muss, so und dann kann der dafür sich kaufen, was er will, Digga. So, was geht denn dich das an? So, das verstehe ich überhaupt nicht. Oder die Leute sagen so, ja, das ist so eine Mafia oder sonst irgendwas so. Naja, dann ist es halt eine Mafia. Was weiß denn ich? Ist mir jetzt auch egal so. Also ich finde, das finde ich immer krass. Aber so, wenn dann irgendwie so ein Typ wie Henning May irgendwo steht, dann werfen die Leute einen Zehner da rein. Also das finde ich schon interessant. Ja. Und ich glaube, Straßenmusik ist, glaube ich, wirklich eine Goldgrube.
Ich würde gerade, genau weil du es gesagt hast, die nächste Frage reinwerfen, weil die kann anschließen. Gibst du Bettlern Geld? Da würde ich gerade mal kurz anfangen, weil komischerweise machen mich, ich versuche es gleich zu erklären, wenn ich auf einen Bettler zugehe, also ich gehe die Straße entlang und sehe, da bettelt einer, so, ne? Ja. Dann macht mich das wütend. Und zwar, es macht mich wütend, es geht nicht um den Euro, den ich reinschmeiß, sondern vor diese moralische Frage, mit der ich von jetzt auf gleich konfrontiert werde, ohne mir ein Bild machen zu können über die gesamte Situation.
Ah ja, okay, das kann ich nachvollziehen.
Geschissen auf den Euro, den schmeiß ich rein. Aber das macht mich in erster Linie erst unsicher. Also ich bin wütend eigentlich auf mich so. Was machst du dir für einen Kopf? Schmeiß doch einfach einen Euro rein oder zwei oder 50 Cent. Schmeiß es doch einfach rein und geh weiter und vergess es so nach dem Motto. Ne? Ich habe mich aber über dieses Thema sehr informiert, muss ich auch sagen.
Oh, okay.
Weil genau diese, was du gerade gesagt hast, da kauft er sich davon Alkohol.
Ja.
Das Problem an der Sache ist, der muss sich davon Alkohol kaufen, weil, also wenn der Bettler, das nicht alle Bettler sind alkoholabhängig, um Gottes Willen, ne? Aber der bekommt richtig Probleme, wenn der nicht auf seinem Level ist. Versteht ihr, was ich meine? Bei der Caritas könnt ihr euch mal informieren, liebe Hörer und Hörerinnen, könnt ihr mal reinschauen. Da ist genau diese Frage gestellt. Auch so Sachen wie, gib ihm ein Wurstbrot oder sowas, der hat ja vielleicht das ist Bullshit. Der hat keinen Bock da drauf vielleicht, weißt du?
Ja, vielleicht ist er sogar Vegetarier. So kann er auch
genau
sein. So, also
vielleicht will er sich mit dem Geld, was du ihm spendest, was anderes davon kaufen. Und wenn er sich was zu kiffen kaufen will, dann macht er das. Und, und beim Alkohol, er muss das vielleicht sogar machen, weil er sonst stirbt, weil er einfach ein Alkoholiker ist. Wie gesagt, nicht jeder Bettler oder Bettlerin ist Alkoholiker. Wie ist das bei euch? Gebt ihr Bettlern Geld?
Ja, also ich mache, vor allem wenn jemand zu mir kommt und mich höflich fragt, also das ist für mich ganz, ganz wichtig. Also wenn jemand höflich fragt, dann kriegt er von mir meistens Geld tatsächlich. Wenn jemand aber so an mir so, wenn jemand so meine persönliche Distanz so durchbricht, so mir viel zu nahe kommt, zu krass ist und sonst irgendwas und ich mich von jemandem so, so in meine bedroht fühle, wie so, dann gehe ich einfach weiter. So, dann hau ich erstmal ab, so, dann bin ich weg. Aber ich hatte schon tausendmal die Situation, dass irgendjemand, dass ich irgendwie an der, meistens irgendwie so Kassel-Wilhelms-Höhe oder so, dastehe und gerade eine rauche. Ja, und dann kommt einer und sagt so, hey, hast du eine Zigarette für mich? Und dann sage ich so, hab ich schon Vorlauf gemacht, hab ich gemeint so, nimm's Päckchen. Und hab dem einfach so das Päckchen angedrückt, weil ich mir dachte, ich rauche eh nicht so viel. Oder was ich dann auch schon gemacht habe, ist, dass ich gesagt habe, ja klar, hier, wie viel brauchst du so? Und hab dem dann irgendwie was gegeben. Und die werden dann übrigens auch, das sind dann auch meistens, wenn du dann zu denen sagen würdest, ja hier, wie viel brauchst du denn? Dann sagt er, ey, gib mir nur 2 Euro, das wird mir schon reichen. Die wenigsten sagen dann so, ja, wie viel hast du denn? Oder wollen irgendwie so super viel Kohle. Sondern die sagen dann so, ja ey, 2 Euro sind schon voll geil. Und dann gibt man dem halt irgendwie 2 Euro. Und dann, ich meine, ganz ehrlich, die fragen höflich nach und kommen irgendwie an, wahren irgendwie die Distanz, sind irgendwie lieb, gehen dann auch weiter, lassen dich dann in Ruhe und so. Das ist alles, finde ich, völlig okay. Und ich glaube, wenn du dir das leisten kannst, jemandem, der dich nach was fragt, das dem zu geben, ohne dass du ihn kennst oder sonst irgendwas, dann solltest du das machen, weil der nächste Schritt, was wäre denn der nächste Schritt, wenn alle Nein sagen, alle vorbeigehen, na, was hat er denn dann noch für Möglichkeiten, außer vielleicht sich das irgendwie zu besorgen? Und da sogar sowas wie Containern in Deutschland verboten ist, was hast du für Möglichkeiten, frage ich dich ganz ehrlich, außer kriminell zu werden am Ende des Tages oder so.
Ja, also ich für meinen Teil, ich gebe, wenn ich merke, okay, die Person, vor der habe ich irgendwie so Regatt, dann mache ich da einen Umweg drum. Ich muss aber auch sagen, ich wurde so sozialisiert in meiner Kindheit, auch dieses, nee, gib dir nix. Und das habe ich ganz lang so in meinem Leben so mit mir rumgetragen. Und ein Moment hat mir das gut aufgezeigt, dass das halt falsch ist, also dass das dumm ist. Und da saß ich mit dem Kasper, mit dem Drangsal, mit dem Max Rieger und mit dem Torben von Diffus in Berlin in einem Restaurant und war mit denen essen. Und da kam auch ein Typ rein. Und ich war so, weil ich das so wie gelernt hatte, naja, ich ignoriere den, bis er weggeht. Und dann hat der Kasper mir so auf die Schulter gegangen und sagt so, gib dem doch jetzt mal was. Und dann war ich so, ja Mann, voll peinlich, du hast recht. Und das war für mich so voll das Learning. Und es ist noch nicht so lange her, ne?
Genau das mit diesem, wie man damit aufgewachsen ist oder wie man sozialisiert wurde, ist auch bei mir die Sache. Ich habe immer so das Gefühl, dass ich dann eigentlich eher auch von den Außenstehenden, die dran vorbeilaufen, irgendwie beurteilt werde. Dabei kann es doch denen eigentlich auch fuck egal sein, so, weißt du? Also so genauso diese, man ist so in diesem Zwiespalt so zwischen, warum gibst du denen was? Das ist eh organisierte Mafia, der kauft sich sowieso Drogen und Alkohol dafür und diesem, ey, gib dem einfach einen Euro, weißt du? Mhm. Das ist dieser Zwiespalt, in dem man drin ist. Und genau in diesem Zwiespalt werde ich wütend, weil ich so mich in die Enge gedrängt fühle eigentlich. So dieses, oh Gott, was soll ich machen? Und wie man schon seit Star Wars weiß, aus Angst entsteht Zorn. Und so ist es halt auch in dem Fall. Also deswegen... Am besten, wie gesagt, es gibt eine sehr gute Seite bei der Caritas, da kriegt man ganz viele Infos darüber, wie man damit umgehen soll, wie man das auch für sich klar machen soll. Mit einem Butterbrot ist es halt auch einfach nicht immer getan oder mit einem Apfel oder sowas.
Genau. Stenger, ich habe eine Frage an dich ganz kurz. Ich weiß, der Mareks Antwort kennen wir ja auf jeden Fall schon, aber wann hast du das letzte Mal gekifft?
Wann ich das letzte Mal gekifft habe?
Ja. Ich kann dir da schon zu was sagen, weil ich habe letzte Woche gekifft. Fuck it, ich erzähl's einfach im Podcast. Ich habe letzte Woche ordentlich einen geblazed, Digga.
Ja, Mann.
Richtig geil. Ich habe ordentlich einen Dicken geharzt und meine beste Freundin war da und sie hat so aus Joke gemeint, ey, wollen wir einen kiffen? Und ich habe so gemeint, ja, fuck it, ey, lass einen kiffen. Und dann hat sie grüne Brille angemacht von den absoluten Beginnern und ich hab uns die ganze Zeit dabei gefilmt, so als wären wir irgendwie fucking 16 und würden zum ersten Mal einen Joint rauchen. Es war so witzig, ey.
Das glaube ich.
Ich hatte genau den richtigen Pegel. So, ich war wirklich nur war am Lachen, es war wirklich wie ein Ananas-Express, so, ich habe diesen Joint geraucht, Lisa hat so einen Song nach dem anderen Mann gemacht irgendwie und ich war wirklich bei jedem Song, war ich so, boah, Alter, das ist ein krasser Song, ey, schick mir den auf jeden Fall. Und dann habe ich am nächsten Tag Mari noch von den ganzen Songs erzählt, ich meine, ey, die waren alle so krass und irgendwie, ich hatte am nächsten Tag noch so geile Laune, ey, das war wirklich das Allergeilste. Also ich will hier keine Werbung für Drogen machen, Leute, aber das hat schon Spaß gemacht.
Hey, war das der Tag, Abend, wo du uns irgendwie völlig überdreht lachend eine Sprachnachricht geschickt hast? Du hast irgendwie nur gelacht die ganze Zeit, kann das sein?
Nee, das war danach, deswegen habe ich ja noch geschrieben, ey. Bist du wieder drauf oder was?
Ah, okay. Also, ich weiß auch gar nicht mehr, um was es da ging, Leute. Das weiß also ich schon alles.
Also ich glaube, das letzte Mal, wo ich an einem Joint mitgezogen habe, das war letztes Jahr. Also ich glaube, also ich bin so ein einmal im Jahr Kiffer geworden und das, also im Sinne von, dass ich irgendwie womit rauch, also dass ich mir selbst was gebaut habe, ist wirklich sehr, sehr lange her.
Hey Bro, lass mal zusammen einen buffen, ey. Komm einfach mal bei mir vorbei.
Ich kann auch einen Eimer und eine abgesägte Colaflasche mitbringen.
Ja, ich wollte gerade sagen, Alter, lass uns mal ordentlich Bong rauchen. Ey, das wäre so witzig.
Die Prosecco-Laune wird wieder übelst unpünktlich, weil wir alle richtig hart mit dem Kiffen anfangen.
Ey, das sind jetzt einfach...
Ja, Folge kommt irgendwie mit in nächster Woche.
Ja, wird einfach nur noch geharzt. Nur noch geschürt. Ja, das Problem, was ich damit habe, ne? Also ich habe absolut kein Problem mit Kiffen oder irgend sowas. Also so, wenn man das grundsätzlich irgendwie betreibt. Aber also für mich persönlich habe ich das Problem, das Zeug ist so stark geworden. Und das sagen auch Kiffer-Ultras, die ich persönlich kenne, die sagen, ey, das Zeug ist einfach so krass hochgezüchtet, dass ich da echt Regatt davor habe. Ne? Also das ist nicht mehr dieses, ich bin 19 Jahre alt und hab einen Brocken Dope dabei oder sowas. Das Zeug ist einfach so stark, dass es mir halt einfach Angst macht. Also es müssen ganz viele Situationen einfach sehr gut sein, dass ich mal wieder einen durchziehen, ne? Also so Sachen wie, ich muss 2 Tage kein Auto fahren, ich habe am nächsten Tag nichts zu tun, ich habe gerade, keine Ahnung, gutes Geschäft gemacht oder sonst irgendwas so, ne? Also müssen ganz viele Faktoren am Start sein und vor allem muss es auch eine gute Runde sein, so, ne? Und dann kann man auch mal ein bisschen Mucke hören, mal irgendwie ein paar lustigen YouTube-Videos gucken und so. Aber ich finde,
ich glaube, du musst vorher schon gut drauf sein. Ich glaube, ganz wichtig ist, dass du schon vorher gut drauf bist. Und wir waren in so einem Giggle-Modus und dann hat die den Degen gerollt, ey. Die hat sogar richtig Corona-konform 2 Dinge gerollt. Und ich glaube, bei mir war gar nichts drin. Ich bin mir gar nicht sicher. Aber, ey, die hat sich einfach so weggepisst, wie ich habe da wirklich da gehangen. So, ich habe mir übelst einen abgelacht. Und dann habe ich so am nächsten Tag so die Gags irgendwie Leuten erzählt, hab so gemeint, so was, wie witzig dieser Abend war. Und ich weiß, alle hatten so diesen Blick im Gesicht und denken, da muss man wohl dabei gewesen sein. Aber, also, wir waren ordentlich am Blazen. Also, ich habe mir überlegt, direkt so eine 420-Playlist bei Spotify zu machen, weißt du, wo ich so irgendwie nur so meine
Aber der macht ja so ein Brokkoli in die Instagram-Bio. Na klar, weil du halt...
Stoner schreibe ich mir rein. Oh Mann, das wäre so funny. Ganz ehrlich, ich fange immer mit dem Kiffen an, weißt du. Vielleicht hole ich mir nochmal ein Board. Vielleicht fange ich nochmal an zu skaten. Ganz
ehrlich. Das wäre geil. So wie du deine Harry Potter Phase hattest und der Überfan warst, geh jetzt nochmal ins Kiffen rein. Ja. Und so allen Leuten zu erzählen, wie krass das ist und dass sie es mal ausprobieren sollen.
Christians Headshop. Mann. So, machst einfach einen Headshop auf, ne?
Ja, mit einem Gasbong. Irgendwie mega unentspannt aus. Ich würde dir raten, mal einen zu kiffen, Bro.
Ja, ich finde Eimer und abgesägte Colaflasche immer noch am geilsten. Einfach, einfach so eine unerste Schiene des Kiffens.
Ich habe auch Bock, Leute anzusprechen, zu sagen, hast du mal ein Pape oder sowas? Weißt du, das sind irgendwie so?
Nee, mal
ein
Longpape. Ja.
Ey, hast du mal ein Longpape irgendwie?
Ja, und ein paar so Augentropfen lassen, wir es nicht so sieht halt.
Ey, warum muss man eigentlich, warum ist es völlig cool, Zigaretten kannst du easy, normale Papes drehen, aber so ein Joint ist so, nee, der muss ein bisschen länger sein. So, warum ist es eigentlich so?
Dass da mehr Kiffmaterial reinpasst, oder?
Achso, okay, ja. Ich dachte halt vielleicht, damit man auch von außen sieht, dass man hier gerade Kiffgras raucht.
Ja. Also meine ultimative Naturkiffer-Fantasie ist, führt uns wieder aufs Kommt. Und zwar ein Erdloch rauchen, aber mit den Mäuselöchern, die im Nilkheimer Park sind.
Ja, Mann, chillig.
Du musst irgendwo auschecken, okay, wo ist das Kickloch, bei welchem Mauseloch, bei welchem Ausgang. Und du musst das immer so zwei, drei, du hängst quasi an der einen Seite vom Park mit deiner Schnute auf dem Boden und, oh, sorry.
Richtiger Bonghusten.
Du hängst praktisch mit deiner Schnute auf der einen Seite von einem Ausgang vom Mäuseloch im Park auf dem Boden und dann musst du jemanden anrufen und sagen, ey, halt mal das Kicklock zu, der andere muss anzünden und dann rauchst du über eine Distanz von 500 Metern über diese Kanäle von dem Mauseloch, was die Maus die natürlich gebuddelt hat.
Doch, doch,
und dann
ziehst die hat nur eine Marek, das Ding rein. Die hat nur eine Marek, diese Pferdelunge. So, ich weiß noch, wie du mal so ein Tier aufgeblasen hast mit einem Zug, ey, das war geisteskrank, habe ich immer noch auf Video.
Ja, da bin ich auch immer noch stolz drauf.
Da muss halt aber auch so ein richtiger Filterkaffeetrichter auf der anderen Seite angezündet werden. Ja, ja. Mit so einem Gasfeuerzeug halt. Ne? Dann muss der andere erstmal ansaugen an dem einen Mausloch und der andere muss dann aufmachen auf Kommando. Das ist meine ultimative Erdloch-Rauch-Fantasie.
Geil. Naja, auf jeden Fall, also um das Thema abzuschließen, Leute, wenn ihr guten Shit habt, meldet euch bei mir.
Können auch ein bisschen Busta Rhymes hören.
Sagt man Shit oder ist dann sofort klar, dass man CV-Bulle ist? Ich glaube dann, oder? Dann ist sofort so.
Sag Ganja.
Ja.
Ganja.
Hey Leute.
Shit.
Habt ihr ein bisschen Ganja?
Das ist wirklich. Das darfst du, glaube ich, nicht sagen, ey.
Das ist, was ist gerade das Wort? Früher hat man mal so Kusch gesagt, ne? Oder? Das weiß ich noch.
Hab ich nie gehört.
Kusch? Ja, Kusch? Ja, was sagt man gerade?
Ich weiß es auch nicht. Ich glaube, ist nicht so Gelato und Ice Cream, sind das nicht gerade so Sorten, so Haschsorten? Da musst du, frag doch mal einen.
Ja, dem habe ich auch direkt geschrieben. Dem habe ich auch direkt geschrieben, hab gesagt, ey, lass mal zusammen chillen, Bro. Ja. Fand er nur hart so witzig. Ich glaube, ich fand er gar nicht funny. Naja, ist auch egal.
Shit, okay. Pot, Dope, Hasch, Ganja.
Nächste Frage.
Einfach. Okay. Ganja finde ich richtig cool, das freut mich.
Für was hast du das letzte Mal einen Flyer in die Hand gedrückt bekommen?
Boah, das ist pre-Corona, ne? Das ist 2 Jahre.
Ja, safe, Zeit, ne? ja. Ich habe ja mal gehört, wenn es so um Nightlife geht. Ja?
Ich weiß was. Und zwar, das waren so coole Kids, die so Partyflyer verteilt haben. Und ich bin an denen vorbei und die haben mich so angeguckt und haben sich dann so weggedreht. Und da wusste ich so, naja, okay, dann nicht mehr.
Das ist genau der Indikator, wann du aus einer Zielgruppe rausfällst, ne? Ja. Also Flyer verteilen, also früher, keine Ahnung, Technopartys, hast ständig irgendeinen Flyer in die Hand gedrückt bekommen, das lagen überall Flyer aus, bei Dönerbuden und so weiter, ganz schlecht mit so Alien-Figuren drauf, weil es halt ein Rave war, das war irgendwie damals irgendwie, keine Ahnung, eine ganz komische Optik. Aber das ist wirklich ein Indikator, wenn es um Partys geht, wenn du ab einem gewissen Punkt keinen Flyer mehr in die Hand gedrückt bekommst, dann bist du aus einer Zielgruppe rausgefallen.
Raus,
so.
Bro. Boah, Alter, ich war mit Marek ja noch vor Corona, also wirklich so, kurz vor Corona war ich mit Marek nochmal auf so einer Party, wo man schon so war, es gibt ja jetzt dieses Virus und wir haben Angst davor, dass das vielleicht doch ein Ding werden könnte, dürfen wir überhaupt hier sein, ne? Da waren wir nochmal auf so einer Party und auf dieser Party waren wir, glaube ich, wirklich die Ältesten und da waren wir halt auch so, ey, es war so, fuck man, ich habe mich so scheiße gefühlt. Es waren ein paar da, wo ich weiß, die gefühlt. Sind genauso alt, aber man muss sagen, die sahen cool, jünger aus. Die sahen jünger aus. Wir sahen schon echt alt aus. Naja, egal.
Das war aber auch der Abend, wo wir die geile Lügengeschichte erzählt haben.
Oh ne? Ja, das stimmt, ja, wo wir so heftig geil diese Typen angelogen haben wegen den Hasen. Naja, war ein guter Abend.
Ich muss aber sagen, ich vermisse diese Flyer-Kultur. Ich fand es schön. Du hast immer einen Flyer in die Hand gedrückt bekommen vom Bub oder Mädel und ein bisschen was erklärt dazu. Ja, der und der legt auf, komm doch mal vorbei. Das fand ich immer schön. Mhm. Und das letzte Mal, wo ich einen Flyer in die Hand gedrückt bekommen habe, war in Barcelona. Das führt uns wieder auf unsere Lieblingsstory zurück. Der wollte eigentlich Pott verkaufen, Leute. Und also hat mich auch so angesprochen, so, pst, also hat mir den Flyer in die Hand gedrückt und hat so
was gesagt. Was hat er gesagt? The Günther is there today.
Nee, er hat gesagt, do you smoke, wanna buy pot, peace, Mariana. Und ich dann so, nee, wir kiffen nicht oder nee, ist so irgendwie schlecht heute. Und dann hat er gesagt, ja, wenn du nicht rauchst, dann betreibst du Sport, hier hast du einen Flyer für ein Fitnessstudio. Also der hatte einen ganzen Stapel von unterschiedlichsten Flyern in der Hand und dass der diese Flyer verteilt, war quasi nur seine Ansprechmasche, um mit Leuten in Kontakt zu treten.
Hast du den Flyer noch, weil wenn ich in Barcelona das nächste Mal bin, dass ich da ein bisschen mir was holen kann?
Nee, da gehst du einfach mal so ein paar Meter von der Rampler abseits, da kriegst du den auf jeden Fall.
Hey Chris, ich geb dir die Nummer von meinem Dealer in Barcelona.
Barcelona wird das bei mir. Puff Loner, ey. Mann, ey. Okay, sorry.
Entschuldigung.
Was ist dein größter Allmann-Gegenstand oder Attitüde? Also Besitz, Einstellung oder Tat? Könnt ihr euch was aussuchen?
Oh, ich habe schon viel Allmann-Potenzial, ne? Ich liebe Mülltrennen, das fühlt sich für mich gut an. Mhm. Und ich habe, das hat meine Oma mir geschenkt, so eine Bürste zum Füßeputzen. Das ist so eine Riesenbürste, die sieht aus wie ein überdimensionaler Flipflop. Und die hat so wie eine große Zahnbürste, steckt da überall drin. Und vorne so ein Bimsstein. Und das Ding hat unten auch nochmal so Saugnoppen, dass du das in der Badewanne so festjustieren kannst.
Geil.
Und da bin ich stolz drauf, auf den Gegenstand. Und den finde ich, also er ist peinlich und hässlich und absolut uncool. Aber ich liebe das Ding.
Geil. Ich bin wahnsinnig verbindlich. Also ich glaube, ich bin jemand, der auch sofort so Sachen so einstuft. So, ich bin niemand, der so lockerflockig irgendwie mal so, ja, weiß nicht, ich habe immer das gleiche Gefühl, so man ist so, ich habe so eine gewisse Verbindlichkeit einfach. Das nächste Thema ist Gegenstand, auch jede Menge. Hier steht gerade einer vor mir. Ich habe mir einen Kärcher Fensterputz-Saugroboter gekauft. Geil. Dann ja, so Sachen. Ich habe einen.
Finde ich aber geil.
Ja, ich habe ein Fußbad. Also ich habe ehrlich gesagt super viele solcher Gegenstände und ja, ich glaube, ich bin einfach so ein, versuche immer pünktlich zu sein, eigentlich, ne? Ich versuche schon immer pünktlich zu sein. Und so bin ich einfach. Aber teilweise bin ich auch so ganz unverbindlich. Also ich glaube, mit meinen engen Leuten, die mir wichtig sind, habe ich so eine enge, also wirklich so eine krasse Verbindlichkeit. Und sobald so ein bisschen, mir nicht mehr so, also was heißt nicht mehr so wichtig, aber nicht mehr so meine Top 10 an Menschen ist, merke ich auch, dann muss ich nicht auf alles direkt antworten oder so. Da kann ich das sehr, sehr gut schleifen lassen. Aber jo, ich glaube, ich fahre einen braunen Skoda. So, das ist wirklich, das ist, also ich finde, das ist zwar ein tschechisches Auto, aber das ist so deutsch. Mehr geht eigentlich nicht.
Also meinen wahrscheinlich.
Joke, ich fahre Mercedes, Leute. Ich fahre echt
G-Klasse.
Ich fahre eine G-Klasse. Das war echt ein Joke, Mann. Sorry, mit einem Hanfblatt hinten drauf auf diesem Ersatzrad. Skoda, ey.
Ja. Und trinkst am liebsten Hemp, diesen Energy-Drink.
Ja.
Ich glaube, meinen größten Allmann-Gegenstand habe ich gerade in der Hand. Und zwar, das ist ein Batterietester, wo ich prüfen kann, wie viel Energie eine Batterie noch hat. Und das ist in drei Abschnitten unterteilt. In Good, Grün, Weak, Gelb und Replace für leer. Und alles, was gelb ist, also bis gelb noch geht, habe ich ein extra Fach dafür. Und also ich habe Weak und Good kommen in ein Fach sozusagen und die Replace habe ich dann in einer separaten, separaten Schächtelchen. Ich glaube, das ist mein größter Allmann-Gegenstand.
Okay, dann die nächste Frage von meiner Seite. Was hast du alles Batteriebetriebenes? Weil ich habe nur den Blitzauslöser und zwei Fernbedienungen und dann ist Fire Oven. Oder ist das privat?
Nö. So Sachen sind auch USB-aufladfähig. Ne? Also so ist es nicht. Also ich würde sagen, okay, das ist eine gute Frage. Da ist nämlich viel rausgefallen. Okay, meine Maus ist batteriebetrieben. Dann zum Beispiel ein Gitarrenstimmgerät ist batteriebetrieben. Mhm. Fernbedienungen sind batteriebetrieben. Das ist wahrscheinlich mein größter Batteriefresser, das Zoom-Aufnahmegerät. Und ich glaube, das ist dadurch auch entstanden, dass ich... Man ist irgendwie unterwegs und kauft Batterien, ohne sich darüber Gedanken zu machen, okay, du hast doch noch jede Menge Batterien daheim. Und dadurch habe ich mir gedacht, okay, ich kaufe mir diesen Batterietester und check dann immer so die Batterien, ob die noch gehen, nur um zu wissen, ja, ob da noch
Saft Mann, ich kann mir das nicht anhören, Alter. Ich stell mir das so vor, wie du das so machst. Wie du so einen ganzen Tag damit verbringst, Stecker. Das macht mich wahnsinnig.
Ja, ey, wirklich, das mache ich. Also das ist wirklich sau Allmann-mäßig.
Wie du so durch die Wohnung läufst und dann gehst du so an deiner Fernbedienung vorbei und denkst dir, na, wie viel wird's denn wohl noch haben? Und dann holst du da so die kleine Batterie raus und dann tust du die in deinen Batterietester, dann kommt so gelb und bist so, ja. Yeah. Und dann denkst du dir so, oh, mega geil. Oder, keine Ahnung, Mann. Das ist wirklich unfassbar.
es geht um diese Batterien, die man, manchmal robbt man ja mal ein Packen auf.
Ah, diese rumfliegen, wo man nicht weiß, ob die noch.
Genau, wo man nicht weiß, genau. Und die habe ich alle mal zusammengesucht und ich habe echt einfach scheiß viele Batterien hier. Also ich muss die nächsten 10 Jahre keine Batterien kaufen. Aber jetzt hat mein anderer Allmann-Freund gesagt, ich darf die nicht so oft testen. Also immer nur ganz kurz testen, weil das verbraucht auch Energie von der Batterie.
Oh Gott, ey, das kann ich nicht glauben.
Yes.
Ja, stark.
Okay. Ey, bei Batterie war eigentlich ein geiles Ding so. Weil wenn ich an Batterien denke, denke ich an ganz viele Sachen, die mir Spaß gemacht haben. An so Discmans, an Gameboys. Das war alles halt so Batterie-Ära. Und da hatte ich auch immer wie Ersatzbatterien einstecken, weil es für mich ja der größte Pain war, wenn ich auf einmal im Bus keine Mucke mehr hören konnte.
Gameboy war auch so ein mega Batteriefresser. Nächste Frage. Glaubst du, dass Namen den Charakter von Menschen prägen?
Auf jeden Fall. Zu 100%. Ich bin fest davon überzeugt. Es gibt Ausnahmen, aber ich glaube, ein Name ist ein Mantra. So, du bist einfach geprägt. Wenn du, wenn du zum Beispiel Daniel
Henning
heißt,
ist ein Henning.
So. Ein Henning ist ein Henning, ein Daniel ist ein Daniel, so, das ist auch ein David ist ein David, das, da gibt's Namen, so, da weißt du ganz genau, was, es gibt auch Ausnahmen, auf jeden Fall, aber du bist halt so ein richtiger Daniel, ne, das ist halt so, Stenger, du bist schon ein Daniel, dieses Batterieding ist ein Daniel-Ding, so, da wird ja, jetzt jeder stimmt. Daniel zu Hause sitzen, wird mit dem Kopf nicken, wird sagen, ja, ich habe auch einen Batterietester, ich bin auch so ein Typ, so, das ist einfach so.
Genau. Und bei uns Marek ist es entweder halt coole Sachen wie ich machen oder Musikfestivals, das sind unsere Themen einfach. Das sind Marek-Themen.
Stimmt, es gibt wohl nur zwei Mareks. Das ist einfach wirklich so.
Also ja, ist halt aber ich wirklich komisch, weil Mareks gibt es ganz, ganz wenige. Ne? Also da habe ich jetzt zum Beispiel so wie gar kein Bild dazu. Müsste ich wie
sag
nach
doch
Polen
mal,
oder
sag
Tschechien.
Doch mal einen Namen und wir sagen dir, was das für ein Typ ist. Das würde mich, immer interessieren.
Ja. Gut, es gibt da so einschlägige Namen. Thorsten.
Thorsten ist auf jeden Fall ernährungsbewusst, hat vielleicht sogar Barfußschuhe. Ja, hat einen guten Blutdruck, alles super beim Thorsten. Mhm. Hat einen Kurzhaarschnitt auf jeden Fall, nichts Langes. Kurzhaarschnitt muss praktisch sein. Wahnsinnig gerne. Der isst grüne Äpfel. Thorsten isst grüne Äpfel. Ja?
Ja. Okay. Dann sag ich mir jetzt, warte mal. Und zwar ein Simon und ein Simon.
Ein Simon ist auf jeden Fall frech, das ist schon mal klar.
Ja.
Frecher Typ, so, der ist immer ein bisschen zu laut, immer so ein bisschen bully-mäßig gewesen. So, beim Fußball hat er aber ganz gut mitgemacht immer. Trotzdem, er war einfach schon immer so ein bisschen laut. Ich würde sagen, kommt aus dem Karlgrund, trägt sowas wie eine, kommt aus dem ländlichen Bereich, trägt immer ganz gerne noch so Skater-Klamotten, die ja schon so 5 Jahre drüber sind. Das ist so Simon-Lifestyle.
Simon, komplett.
Simon bekommt früh Kinder.
Ja. Mann, das stimmt so sehr, yo.
Hat auch immer, obwohl er schon älter ist, so was Jugendliches noch irgendwie so mit so in seinem Kleidungsstil. Also entweder trägt er noch so Bandshirts oder DC-Schuhe oder Caps. Das kriegt er nie so ganz raus, würde ich behaupten. Hat aber einen total ambitionierten Beruf. Ist vielleicht sogar so geschäftstüchtig, dass man sagen kann, Großverdiener, sieht man ihm aber nicht an.
Verstehe ich, weil er auch so Fair Fashion trägt und sowas.
Ja.
Weißt du zum Beispiel, ich habe mit einem Namen ein Riesenproblem, ich weiß nicht, wo das herkommt, aber eine Frau, die Daphne heißt, ne?
Ja.
Mit der werde ich nicht warm werden. Ich habe in meinem Leben erst 2 Daphnes getroffen und beide waren für mich so einfach anstrengend. Daphne geht für mich irgendwie gar nicht. Bin ich total voreingenommen, aber Daphne ist der Welt, prove me wrong.
Ja, so geht's mir, glaube ich, mit einer Steffi. Habe ich auch noch keine erlebt, mit der es gleich geklickt hat. Bei mir, also Steffi ist ein Thema. Und ansonsten, ich finde auch so zum Beispiel, weißt du, was ich auch finde? Ist mir neulich aufgefallen, dass Lenas sogar noch zum Teil gleich aussehen. Also ich finde, Lenas sehen recht ähnlich aus. Da würde ich ganz gerne mal, die sind meistens irgendwie so ein bisschen, das sind so ein bisschen so kleinere Frauen häufig und so haben so, ich kann es gar nicht so beschreiben, aber total süß, aber trotzdem so, also ich finde Lenas, immer wenn ich die angucke und die sagt so, ich heiße Lena, dann denke ich mir so, ja, du, das passt, du heißt absolut Lena. Du siehst auch aus, du siehst aus wie eine Lena, du heißt Lena, also also das passt oft sehr, sehr gut. Ja, aber ich finde schon, ein Name ist ein Mantra und manchmal, so, also manchmal finde ich, gibt es Situationen, denke ich mir so, da passt gar nichts. Und zwar finde ich, eine Freundin von mir heißt Kim und die passt nicht zu den sonstigen Kims, die ich kenne. So, die ist so eine, das ist eine komische Kim. Also manche Leute fallen raus, aber in der, ich finde, in der Regel passt's, ja.
Aber ich finde, die Kim, von der wir sprechen, ist eine Kim.
Echt, findest
also
du?
Ist, ja, total. Die Frage geht ja dahin, ob der Name, sobald du jetzt ein Kind kommt auf die Welt und du gibst dem Kind einen Namen, ob diese Benennung von dem Kind schon vielleicht DNA-mäßig was auslöst, also oder spirituell was auslöst, dass sich ein Kind dahin entwickelt. Äußerliche Einflüsse ausgenommen so. Es gibt ja Namen, wo irgendwie so, was ich immer sau dumm finde, wenn Leute irgendwie, wenn Leute in so Schubladen gesteckt werden, nur weil sie so einen Namen haben, ne?
Kevin zum Beispiel, ne? Ist ja, glaube ich, das Überbeispiel.
Genau, oder eine Chantal oder sowas, ne? Ich finde sowas mega dämlich. Aber sowas.
Das nervt mich richtig krass so mit diesem Kevin-Thema. Das muss ich auch mal sagen, so.
Das finde ich sau dumm.
Ja, das finde ich, das geht mir richtig auf den Nerven. Du ein richtiger Kevin. Wo ich mir so denke, ey Leute, so, also das finde ich so frech, dass ein so ein Name einfach so abgestempelt wird. Und jetzt heißt du dein Leben lang Kevin und du musst dir immer diese bescheuerten Sprüche anhören. Ey, das finde ich auch richtig, finde ich richtig daneben. Und es gibt auch coole Kevins, jede Menge.
Ja, Mann, das ist ein Pro-Kevin-Podcast, können wir hier mal sagen.
Genau. Ja, und genau das ist ja auch etwas, was diese Person dann irgendwo beeinflusst, weil sie einfach einen ungern Namen sagt oder immer Angst haben muss, dass irgendein dummer Spruch kommt, wenn der Name sagt. Und das, also wenn die Person ihren Namen sagt. Und das ist ja auch etwas, was eine Person beeinflusst und unsicher macht zum Beispiel und auch irgendwie negativ beeinflusst vielleicht. Ja,
also ich habe schon zwei Frauen kennengelernt, die sich immer mit ihrem, also die ihren Zweitnamen angenommen haben, weil die gesagt haben, der Erstname geht für mich nicht klar.
Krass, ja. Ja, doch, ich kenne auch eine Frau, das war eine Freundin meiner Mama damals, und die hat auch sich immer nur mit dem zweiten Namen rufen lassen. Der erste Name war irgendwie unangenehm, sie konnte sich nicht mit dem identifizieren oder so.
Ja. Und man aber kann da kenne ich tatsächlich ein paar Leute, die sagen, die auch nur ihren Kosenamen dann haben wollen. Oder eine Kurzform, wo die sagen so, ey, boah, sag nicht irgendwie.
Ja, also
jetzt habe ich kein Beispiel dafür.
Ja.
Ich kenne aber auch zwei Leute, die quasi ihren Taufnamen nach vorne gesetzt haben und auch so im Pass und so ein Kram. Also ich heiße ja Daniel Reiner.
Sollen wir dich Reiner nennen? Geht die Frage
nee, den Namen fände ich, nee, den...
Reiner Stenge. Damit, ne?
Ja.
Du könntest noch viel mehr rocken.
Reiner Stenge?
Ich auch, ja.
Ich finde auch, das Namen, ne? Also ich finde zum Beispiel den Namen Daniel, der funktioniert als alter Mann irgendwie nicht.
Ja, wollte ich gerade sagen. Dein Name funktioniert noch 2 Jahre maximal.
Genau. Reine ist als 5-jähriger Bub komisch irgendwie.
Ja.
Der funktioniert erst ab 50.
Ja. Stimmt, absolut. Marek zum Beispiel funktioniert immer.
Da kommt ein Kind, ne? Wird direkt geboren und man schaut ihm in die Augen und sagt so, Udo.
Wolfgang. Ja, aber, ja genau, Udo oder Wolfgang. Ich finde einfach so, stell dir vor, du hast einen Säugling auf dem Arm und sagst so, das ist der Wolfgang.
Ja,
und
da denke ich mir so, das ist unser Wolle.
Unser Wolle.
So alterlose Supernamen sind für mich Oscar zum Beispiel. Das funktioniert bei einem 10-Jährigen genau wie bei einem 80-Jährigen. Fritz ist ein Name, der funktioniert bei einem 10-Jährigen wie bei einem 80-Jährigen. Otto funktioniert bei einem Kind genauso wie bei einem 80-Jährigen.
Oh, finde ich so mittel.
Finde ich nicht.
Ja?
Ja, finde ich nicht. Otto ist eher ein älterer Herr, ja.
Otto finde ich auch einen albernen Namen, wenn ich ehrlich bin, irgendwie.
Wegen Otto Walkes, ne?
Ja, schon. Der hat das gezockt.
Also, wisst ihr, das ist auch so schräg, ne? Also, es gibt Namen, die funktionieren nur als Kind und auch als Rentner. Und Daniel fällt aus dem Musterball raus. Ich glaube, ich sollte mich ab nächstes Jahr reinnehmen.
Ja, würden wir dir auch vorschlagen. Ja. Und bei mir, Christian, finde ich zum Beispiel, geht immer, weil als Junge bist du einfach der Chris und irgendwann bist du dann halt der Christian. Das ist ein guter Name. Es ist aber
Christian
auch ein stinklangweiliger Name. Was findest du
Ich finde es einen noblen Namen. Ich finde es auch zum Beispiel 1000-mal besser als Christopher. Christopher finde ich
Ja, ich finde, Christian hat sowas, sowas Skandinavisches, finde ich. Und das mag ich daran, so dieses Skandinavische. Ja, aber seh ich ähnlich wie ihr. Also das Namen sind ein Thema. Und ich glaube, die beeinflussen dich tatsächlich ein bisschen in dem, wie dein Weg so, wie du auch ernst genommen wirst vielleicht. Das klingt jetzt bescheuert, aber das kann schon sein, ne? Also das ist, wenn du einen merkwürdigen Namen hast, dann glaube ich, dann hast du damit schon, da hast du schon dran zu knabbern. Also meine Mama wollte mich ja Kimberly nennen. Kimberly, ja. Mit Vornamen. Und das finde ich, glaube ich, das hätte mir, würde mich schon mal interessieren, was ich für eine Kimberly geworden wäre. Und mein bester Freund Robert, den wollte seine Mutter, no joke, Stanislaus nennen. Und der ist auch so abgespeichert in meinem Handy. Und das jedes Mal ist das für mich einfach ein Knaller. Und ich denke mir so, ey, das ist so, als ob die Mutter so sagen will, na jetzt guck mal, wie du zurechtkommst. Und es gibt schon harte Nachnamen, aber es gibt auch harte Vornamen. Und wenn die Kombi, weil ich finde, er hat schon auch einen speziellen Nachnamen, aber wenn die Kombi richtig besonders würzig ist, dann hast du daran, glaube ich, schon zu knabbern. Und also Stanislaus, ja, plus sein Nachname, uiuiui.
Ja, ich finde auch, also manche Namen, ne, die haben so einen Markencharakter oder so. Das klingt direkt nach Künstler oder Musiker oder einfach eine Person, die irgendwie irgendwas bewirkt, ne? Ich finde zum Beispiel Bäuerlein ist das, ne.
Ah, doch, ich finde schon, dass das so ist. Ich finde, mein Nachname ist es auch nicht. Also Christian Bloß würde nicht funktionieren. Aber ich finde, wenn ich jetzt mein Kind Rolf Bloß nenne, dann hat es, finde ich, schon wieder so eine, dann hat es fast schon wieder eine
Marke. So ein Otto Kahn-Style, ne?
Ja, genau.
So kurzer Vorname, kurzer Nachname.
Rolf Bloß, ja. Oder, ja, genau. Ja, genau. Oder Noah Bloß. Das wird funktionieren.
Mhm. Ich finde es immer schwierig, wenn man seine Kinder ohne einen, ich sag mal, geografischen Zusammenhang benennt oder einen Herkunfts... Also zum Beispiel, Marek, du hast doch, glaube ich, tschechische Wurzeln, ja, oder so, ne? Genau, ja, richtig. Es funktioniert. Weißt du, wie ich meine?
Ja.
Du heißt Marek Bäuerlein, weil Oma, Opa, Mutter, Vater, irgendjemand Tscheche ist. So in der Art, ne? Mhm.
Ja.
Wenn jemand so, also keine Ahnung, ich bin so ein Viertel Österreicher oder sowas, wenn ich jetzt mein Kind so irgendwie Sandro nennen würde oder so.
Ey, Sandro, ich irgendwie da komisch. Ich gestern noch drüber.
Also Sandro Stenger so. Wenn meine Sandro Frau oder wenn, keine Ahnung, wenn ich jetzt irgendwie ein halber Italiener wäre oder wenn einer der Ehepartner irgendwie Italiener oder Italienerin oder sonst Sandro was wäre.
Das kann man gleich mal sagen.
Das wollte ich gerade sagen. Ich hatte vor schräg. 2 Tagen über einen Sandro und der Sandro war wohl so blond, dass der fast weiß war, ne? Und das passt doch null. Und
ja, nee, aber
also, da weiß man direkt, okay, ist ein Arschloch. Sandro auch genau. Immer.
Ja, ich komme mit keinem Sandro klar. Also, wenn da draußen nicht der Sandro zuhört, dann melde ich gerne, aber ja, würde mich wundern. Wahrscheinlich hört kein Sandro diesen Podcast.
Auf einmal aber so 500 Hörer weniger, weil wir 500 Sandros haben oder so.
Ey, also es gibt ja auch so Namen, da muss man ja einfach sagen, ne? Da ist es irgendwie, da verstehe ich nicht so ganz, warum sowas nicht abgeschmettert wird vor diesem Namensgericht.
Von der ganzen oder so. Familie, jo.
Ja, also zum Beispiel Franziska von Almsig. Stenger, hast du ein Handy oder so?
Ja.
Kannst du mal kurz googeln, wie die Kinder von Franziska von Almsig heißen? Ich bin mir unsicher, aber ich weiß, wie einer heißt. Einer heißt nämlich definitiv Don Hugo. Und das ist ein Vorname. Aber guck nochmal nach, Stenger.
Ja, Franziska, ich guck grad nach. Ja. Ich finde insgesamt, während ich suche, es braucht einen Sound irgendwie. Und ich würde auch immer darauf achten, okay, du hast einen kurzen Nachname, dass es irgendwie vielleicht ein dreisilbiger Vorname ist oder
muss
sowas.
Muss ich sagen, Rolf Bloß funktioniert. Das, das kann auch funktionieren ohne das. Ich habe auch ganz lange gedacht, das muss sich so ausgleichen, aber finde ich, muss nur manchmal so sein.
Ich finde komplett kurze Namen richtig geil.
Auch schwierig ist, oder wo ich mich mal so ein bisschen informiert habe, ist, was man tun kann, aber was man nicht tun sollte, ist, wenn der erste Buchstabe vom Nachname der gleiche ist wie der letzte vom Vornamen. Michael Ludwig oder so.
Ja, das
oder
ist
schrecklich. Klaus Schmidt, so.
Hey Leute, weißt du, was das Witzigste ist? Ihr müsst mal den Wikipedia-Eintrag von Johann König, diesem Comedian, euch angucken. Da steht, Johann König ist ein deutscher Komiker. Er nannte sich früher Johann König und gibt als Geburtsnamen scherzhaft René Otzenköttl an. Und der lügt auch so, was seine Kinder, wie seine Kinder heißen. Und da steht einfach, sein Kind heißt Hein Mück. Stell dir mal vor, du heißt Hein Mück. Das ist so der witzigste Name, den es gibt. Ich hab schon ganz mehr. Und dann steht es einfach da bei Wikipedia. Hein Mück. Alter, ich verreck.
Die Kinder von Franziska van Almsick heißen Don Hugo und Movito. Okay. Don Hugo van Almsick. Movito van Almsick.
Das sind richtige Trottelnamen. Muss ich
ey, aber fucking Don Hugo, ja?
Was ich auch, aber letztens eine lustige Grafik gesehen, und zwar Also ich sag's jetzt einfach mal so, Assis und Top-Hollywood-Stars geben ihren Kindern die gleichen Scheißnamen. Also wenn jemand irgendwie, sag mal, minder bemittelt ist und ein Asozialer und dann nennt er sein Kind Bushido oder nennt sein Kind irgendwie Jeremy oder Justin und dann kommt halt so ein Name wie Müller. Und das Allergleiche, oder nennen ihre Kinder Don Vito oder K1 oder so, gab's wirklich. Und das Gleiche machen, aber das Gleiche machen auch Top-Hollywood-Stars oder Leute, die super famous sind, die geben ihren Kindern auch so ultra extravagante Namen, so Moonshine oder sowas. Und das genau das Allergleiche macht jemand, der so, ich sag mal, ein bisschen minder bemittelt ist, auch geistig minder bemittelt. Und diese Kurve geht quasi bei den minder bemittelten los, geht nach unten, dann kommen so die gewöhnlichen Bürger oder, ach, wie kann man das anders framen? Also kommen Leute, die einfach ihre Kinder...
Egal, Hauptsache Frame. Ja,
genau, also die ihre Kinder einfach Tobias, Christian, Daniel, Stefan und was auch immer nennen. Und dann geht diese Kurve wieder hoch zu den Top-Verdienern und Top-Stars und dann heißen die Kinder genauso wie die von den Assis. Also da gibt's halt echt eine Brücke, die da geschlagen wird.
Ich überlege schon die ganze Zeit, wie ich mein Kind nenne und ich habe große Freude daran, glaube ich, den Namen auszuwählen.
Ich weiß es.
Wie würdest du dein Kind nennen?
Wenn's ein Junge wird, würde ich ihn Oscar nennen. Oscar Stenger, finde ich gut.
Mann, schöner Name.
Und wenn es ein Mädchen wird, würde ich, da liebe ich sowas wie Hanna. Hanna oder Janne oder Jette, irgendwas Pfiffiges so.
Hannas finde ich sind meistens hübsch. Wirklich meistens hübsche, liebe Menschen.
Natürliche Frauen.
Ja,
Hanna. Hanna finde ich einen schönen Namen. Hanna Stenger, Oskar Stenger.
Hat auch sowas Skandinavisches.
Ja, das finde ich einen schönen Namen.
Ich habe da noch nicht drüber nachgedacht, keine Ahnung.
Okay.
Ich glaube, dass ich kinderlos bleibe, wenn ich ehrlich bin.
Okay. Du bist aber ein guter Onkel.
Jo.
Ja.
Rang 2 wäre Fritz Stenger, aber das ist wieder dieses weißt du?
Fritz Stenger,
das ist
schwierig.
Jo, aber den musst du mit einer Zeitmaschine in die 70er bringen und dann wird es der absolute Fußballpro.
Ich würde meinen gerne einen Doppelnamen geben als Vornamen und der wäre Motzfotz. Ich finde, es ist einfach ein geiler Name. Ich heiße einfach Motzfotz.
Pfandbong vor oder nach deinem Einkauf hinlegen? Hast du eher Guthaben oder Rabatt?
Ich mach das nicht. Pfand ist bei mir eine Aufgabe, ne? Und das mache ich einzeln. Das ist eine Task. Ich kaufe dann nicht nochmal was.
Ah, okay. Also du holst dir quasi nur das Guthaben ab.
Genau.
Okay. Also nicht irgendwie Pfand abgeben und dann nochmal irgendwie, keine Ahnung, was kaufen.
Genau, das ist bei mir halt wie, dadurch, dass ich halt ohne Auto bin, ne, ist so Pfand wohin tragen für mich einfach ein Pain. Und deswegen schiebe ich das auch immer auf und deswegen kriege ich immer viel Geld, wenn ich das mache.
Also bei mir ist es immer so, dass ich den immer so ganz lange in der Hose noch behalte und dann am Ende guckt die mich dann so an und sagt so, 60 Euro. So nach dem Motto, tja, ganz schön teuer. Und dann lege ich so meinen Pfandbon hin und sag so, ja, jetzt wird es einfach so billiger.
Das ist meistens 58 Euro.
Ja, es ist 59,50.
ja, das ist meistens mein Move. Also was ich auf gar keinen Fall mache, was ich aber auch krass finde, sind die Leute, die so sagen, die haben so eine Flasche im Auto gerade leer getrunken und dann sagen die, warte mal ganz kurz und nehmen die dann so mit in die Tankstelle und geben die so ab, während die sich was Neues kaufen. Respekt ohne Ende für solche Leute. Weil man kann ja überall Pfand zurückgeben, ne? Man kann das ja nicht nur in diesen Automaten.
Ja, ein Simon macht sowas.
Genau, ja, ein Simon gibt Pfand an der Tankstelle zurück, während er sich so einen zuckerfreien Kaugummi kauft.
Genau.
Aber ja, genau so ist es halt. Und ich warte da relativ lange, ich habe hier so eine Box und wenn die voll ist, und zwar richtig, richtig, richtig voll, fange ich an, drüber nachzudenken, das wegzubringen.
Ich bin auch so einer, der lieber einen Rabatt hat als ein Guthaben. Also
was
ich leg's
mir aber mal sagen muss, was mir richtig auf den Sack geht, sind diese Supermärkte, wo man jetzt, du hast ein Bier in einem anderen Laden gekauft und dann heißt so, wir nehmen das nicht an, aber du siehst so, das ist eine völlig normale Bierflasche. Das finde ich ehrlich gesagt super anstrengend am deutschen Pfandsystem. Dann mach doch einheitliche Bierflaschen oder sonst irgendwas oder so vier Formen. Es muss ja nicht so super speziell sein. Das finde ich richtig anstrengend. Und dann es passiert immer das Gleiche. Die Leute stellen es dann so auf den Boden oder so nebenhin. Und bei meinem Edeka gibt es mittlerweile nicht mal mehr so einen Mülleimer, wo man dann die Flaschen reinschmeißen kann. Also stelle ich das nebendran, ist sowas für so Kaffee grenzenlos. Sind so Produkte, Gott. Da kann man so halt sich angucken, was man für die Leute kaufen kann. Und das ist so ein Tisch und der soll eigentlich, da soll man nichts hinstellen. Aber was habe ich denn für eine andere Möglichkeit? Und dann stelle ich das da halt hin. Und dann fange ich damit an und stelle da so alles voll. Und dann kommt der Nächste und der stellt dann da auch alles voll. Und die wissen genau, dass es passiert. Und das ist irgendwie super, super, super ärgerlich. Ich hatte auch mal die Situation, dass ich wirklich einen ganzen Kasten abgeben wollte. Im Teegut bei dir um die Ecke, Stenger. Und da ist mir der Kasten auf den Boden gefallen. Ich habe so eine Sauerei gemacht. Dann habe ich irgendwann gesagt, so, ja, ist egal, tschüss und so. Und dann bin ich einfach, hab das alles liegen lassen, bin quasi weggelaufen vor Scham. Das war super unangenehm.
Der Teegut ist so teuer, das können die sich leisten.
Ganz kurz, es fällt euch was runter, eine Sahne im Supermarkt, ne? So eine Schlagsahne. Und es fällt auf den Boden und die ganze Sahne läuft aus. Was macht ihr da? Ihr könnt es ja nicht selbst sauber machen. Ihr habt ja kein Equipment zum Saubermachen. Aber ich finde es irgendwie auch hart, so zu einem zu gehen und zu sagen, jo, ey, das ist runtergefallen. Und dann einfach weiter so den Einkauf machen. Das ist irgendwie, was ich meine?
Ja, ist mir einmal passiert mit einem Glas Tomatensauce.
Ja.
Und es war richtig dirty. Und dann war ich so, naja, ich kann es nicht wegmachen, weil ich habe kein Wegmachzeug. Und dann habe ich jemandem gesagt, ihr, es tut mir leid, mir ist was runtergefallen, ich bin ein Arschloch.
Ja.
Was machen wir jetzt? Und er sagt dann so, ich mach's weg, es ist irgendwie mein Job. Und dann war ich so, ich hasse hier alles dran. Ich gehe jetzt heim, ohne was zu kaufen.
Jo, ich hasse hier alles dran.
Ich muss es wegmachen, es ist irgendwie mein Job. Und genau das trifft's halt voll gut. So, und ich denke mir dann jedes Mal so, Mann, ist das wirklich eine uncoole Situation. Und wenn ich jetzt einfach weggehe vor allem, ne, wenn ich ihn in dieser Situation allein lasse, denke, dann wirklich, habe ich so das Gefühl, dann wirklich wie so alle so, fuck it. So, mein Problem ist ja gelöst.
Aber zugucken ist ja für den genauso asozial.
Das ist ja das Schlimmste überhaupt. Ne? Also ja. Dieses dabei stehen bleiben fände ich am allerschlimmsten.
Ja.
Oh Mann, ist das eine Scheißsituation, ey. Wirklich, Leute, benehmt euch.
Ich glaube, so ist das ist die Hölle.
Ja. Ja.
Du stirbst, du hast ein Scheißleben gelebt und dann wirst du einfach damit ausgesetzt, dass dir die ganze Zeit ein Tomatenglas runterfällt. Du musst sagen, mir ist es runtergefallen und dann musst du die Situation handeln und dann fällt dir wieder was runter. Oh, und der soziale Druck wird immer größer, es wird immer ekelhafter.
Ja.
Also ich mache das davon abhängig, werde ich gerade gesehen, wenn nicht, verpisse ich mich.
Ja.
Dann, wenn dann irgendwie so eine Verkäuferin mir in die Arme läuft, sage ich dann, ey, es tut mir leid, mir ist da was runtergefallen. So. Und wenn sie sagt, ey, ist okay, gut, es passt schon, ne? Und ich habe aber auch schon Situationen gehabt, wo mir was dann irgendwie an der Kasse oder so irgendwie aufs Fließband gesuppt ist oder sowas. Und dann sage ich zu der Kassiererin, sie haben doch, Zeba irgendwie hinter der Kasse, gib mir sie mal ein Stück, ne? Weil die Kasse dann weiter ab, ich nehme das Zeba und du es halt schnell aufputzen und gib mir das in die Hand, dass es in den Müll schmeißt. Also da fühle ich mich schon so ein bisschen wie für 30 Sekunden ein Mitarbeiter von diesem Supermarkt. Ja. Und das ist mir auch schon mal bei den Getränken passiert. Also ich bin einer, der sagt, ey komm, kassier hier mal weiter ab, ich mach schnell weg, ne? Und gib mir mal Zeba und mir ist eine Flasche runtergefallen, gib mir mal ein Kehrblech, so, weißt du? Das passiert dann meistens an der Tiefgarage, dann, wenn man irgendwie was rein und rauskarrt. Wo ich eine richtige Drecksau bin, eine richtige Drecksau ist bei der Pfand. Rückgabe, weil ich stecke in meine Flaschen alles rein. Kippen, Rotzfahren, alles. Irgendwelche Kaugummis, also das ist eigentlich eklig. Und dann ist da noch immer so ein bisschen Bier drin oder immer noch so ein Rest. Und dadurch ist die Flasche so schwer, dass es nicht angenommen wird. Und dann nehme ich, wenn mich keiner beobachtet, das sind überall Kameras, lol, nehme ich so dieses Bier und schütte es so ganz leicht ein bisschen in diesen Automaten von rein.
Oh,
ich mein,
Oh, du Asoziales!
Das ist wirklich asozial. Aber die Dinger fangen das ja sowieso auf, da geht nichts kaputt. Aber ich schütte es so ein bisschen rein, bis es das Gewicht erreicht hat, damit es die Flasche annimmt. Also ich werde da schon immer zusammengeschissen daheim, weil ich das mache halt, ne? Aber da bin ich wirklich die Drecksau und ich werde es wieder machen. Hier ist schon wieder ganz viel Pfand, da ist ganz viel Asche und Kippen drin. Ich freue mich schon drauf, das zu machen.
Oh, mir ist vor 2 Wochen ist mir ein Ei runtergefallen zu Hause. In Dielenboden. Mit so richtig, der so richtig geklafft hat, ne?
Ja, oh, fuck.
Und da musst, und ein Ei aufwischen ist richtig schwierig, ist richtig Arbeit.
Ja.
Weil man schiebt es dann so rum, auf einmal platzt der Dotter noch mehr, dann hängt es ein bisschen am Zeva, dann fließt es wieder runter, dann fängt es auf einmal an, in die Ritzen reinzulaufen, dann habe ich mir so Ohrstäbchen geholt, habe das damit rausgepult, ich habe mich gefühlt wie der letzte Mensch.
Und vor allem, das fängt richtig an zu stinken, wenn du Pech hast, wenn du es nicht richtig rausholst. So ein Ei kann wirklich spezialisch stinken. Ich will nur ganz kurz noch Lifehack, wenn man irgendwo mit jemandem noch eine Rechnung offen hat oder so, der einen scheiße behandelt hat und der arbeitet im Supermarkt, ist halt mega geil, weil da kann man so jedes Mal so warten, bis der so arbeitet und dann wirft man einfach was runter und geht zu dem hin und sagt so, hey, mir ist da vorne was runtergefallen, das musst du wegmachen. Und dann gehst du einfach weiter und dann kommst du nächste Woche wieder und sagst so, hey, mir ist nochmal was runtergefallen da vorne, das musst du leider wegmachen. Und dann kann der dir ja nicht sagen, geh weiter, du darfst mir dabei nicht zuhören. Guckst du ihm einfach dabei die ganze Zeit in die Augen, während er das wegmacht und sagst einfach nur, bis nächste Woche. Weil was willst du, Hausverbot bekommen? Wird nicht passieren, weil ihm mal was runtergefallen ist, das wird nicht passieren. So, und dann sagst du ihm so, ey, ich kann jederzeit wiederkommen. Wenn du nicht mitrechnest, bin ich da und schmeiß aufs Runde.
Gott, ey, wir sind einfach Schweine. Wir sind Schweine.
Ganz ehrlich, fuck it, das war eine gute Folge. Macht's gut, bis zum nächsten Mal, oder?
Sekunde, wie ist denn das Resümee? Wie waren die Stängerfragen? War das okay?
Ich finde, es waren tolle Fragen. Gut gemacht.
Danke.
Ich fand auch, das waren tolle Fragen.
Gut kuratiert mit leichten Fragen, schwierigen Fragen, Fragen, die ein bisschen unangenehm waren. Toll gemacht. Ja. Lass das wieder machen.
Dankeschön, machen wir für die nächste Staffel. Wir können ja mal eine Marek-Fax machen.
Ja, Mann, das nächste Mal machen wir es schön richtig, wenn wir ein Dubi gesmoked haben vorher.
Ja, das wird dann ein Podcast.
Ja, Mann, da haben wir schön die Puppe gehabt. Da holen wir uns schön so die Rohr oder sowas als Sponsor.
Wer? Komm.
R-O-O-R. Die machen Bongs, die kommen, glaube ich, aus dem Odenwald oder so.
Ja, sorry, ich habe hier nur einen Eimer mit Wasser und einer Cola-Flasche. Also, mein Sponsor ist Coca-Cola.
Ja, und so ein Ewald-Gurkeneimer. Ja. Ja, das war das Setting.
Ja, cool, ich bin dabei.
Ja, ich bin sowieso dabei, Leute. Ich besorge uns den Shit. Also, Sass.
Sass.
Du hast auch eine Frage an Chrissy und Marek? Dann schick uns deinen Hörerfax an die 06021 58 41 89 7 oder slide in die DMs auf unserem Prosecco Laune Profil bei Instagram und vielleicht ist deine Frage das nächste Mal dabei.
Ah, ja, das Hörerfax! Hörerfax!